ARD.
Das Militär oder halt die Miliz, beide haben in der Vergangenheit gegen die zivile Bevölkerung geschossen, gemordet. Im Endeffekt geht es einfach nur um Macht, Ressourcen, Gewalt.
Sagt ein Hamburger Student mit sudanesischen Wurzeln über den Bürgerkrieg im Sudan. Unsere Reporterin hat mit ihm und mit weiteren Familienangehörigen gesprochen.
Der Bürgerkrieg im Sudan ist heute unser NDR-Info-Thema. Deshalb schauen wir auch in unserem Podcast auf die Lage dort und hören nicht nur Stimmen von Sudanesen aus Norddeutschland, sondern auch Experteneinschätzungen zu der Frage, wieso dieser Krieg von der Weltgemeinschaft gefühlt so vernachlässigt wird.
Und zur Frage, woher diese unfassbare Brutalität gegen die Zivilbevölkerung kommt.
Und auch die Ukraine ist heute Thema. Dort ist weiter die logistisch wichtige Stadt Pokrowsk im Fokus, wo der ukrainischen Armee die vollständige Einkesselung droht. Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 6. November um 15.30 Uhr. Und heute beginnen wir weder mit dem Krieg in der Ukraine noch mit dem Gaza-Krieg, sondern mit einem Blick Richtung Nordostafrika, nämlich in den Sudan. In dem dortigen Bürgerkrieg spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab. Große Teile der Bevölkerung leiden Hunger. Unser NDR-Info-Thema heute ist genau dieser Bürgerkrieg, verbunden mit der Frage, was kann die internationale Gemeinschaft tun?
Ja, und der Hintergrund des Ganzen ist ja ein brutaler Machtkampf zwischen der sudanesischen Armee auf der einen Seite und paramilitärischen Kräften auf der anderen. In der Stadt Al-Fashir hat sich die Situation besonders verschärft. Tausende sind dort eingekesselt. Es gibt Berichte über Massenhinrichtungen, Vergewaltigungen und weitere Gräueltaten an Zivilisten. Und trotzdem hat man das Gefühl, dieser Krieg ist irgendwie vergessen von der internationalen Gemeinschaft. Warum das so ist, das hat unsere Moderatorin Liane Kossmann heute früh Steffen Krüger gefragt. Er leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ägypten, das auch für den Sudan zuständig ist.
Ja, also die Lage im Sudan ist hochkomplex und dramatisch. Es gibt viele verschiedene Kriegsparteien, aber eben halt auch seit Jahren vergebliche Bemühungen der internationalen Gemeinschaft. Und da hat man bisher auch keinen diplomatischen Ansatz gefunden und konnte dort mit Partnern sprechen. Das Land ist halt eben sehr groß und auch eben sehr schwer zugänglich. Und das macht der internationalen Gemeinschaft Schwierigkeiten und es ist halt eben auch sehr schwierig, dort Hilfslieferungen hinzubringen.
Und wenn man in wenigen Worten zusammenfassen will, worum es in diesem Bürgerkrieg eigentlich geht, kann man dann sagen, es geht um Macht, also auch um Kontrolle von Rohstoffen, vor allem um Gold?
Ja, also das ist der Grund des Konflikts. Also Sudan hat halt eben die Rohstoffe. Es gibt sehr viele Goldvorkommen, die natürlich auch in der Region sehr interessant sind. Und deswegen gibt es auch eben Einflussnahmen von ausländischen Kräften, so in Russland. Es sind halt eben finanzielle, wirtschaftliche Interessen. Die RSF als Miliz ist quasi auch fast so eine mafiöse Struktur, die sich auch sehr stark auf diese Goldvorkommen konzentriert. Und das ist halt eben, es gibt immer wieder den Nachschub aus dem Ausland für diese Goldvorkommen. Aber gleichzeitig herrscht eben halt auch ein Konflikt zwischen den Sesshaften der Bauernbevölkerung und halt eben den nomadischen Viehzüchtern, was natürlich auch nochmal den Konflikt kompliziert.
Müssten dann also nicht erst einmal die ausländischen Akteure, die die Kriegsparteien im Sudan unterstützen, sich zurückziehen?
Ja, also da gibt es seit Jahren auch Ansätze der Afrikanischen Union, der USA, Saudi-Arabien, die EU, die haben alle versucht zu vermitteln. Aber eben da Russland in dem Konflikt eine Rolle spielt und im Sicherheitsrat sitzt und dort auch alles blockiert, sind halt eben alle diese Vermittlungsbemühungen bisher gescheitert. Es liegt halt eben auch daran, man kann bei Gold jetzt auch nicht genau nachverfolgen, wo genau dieses Gold dann verschwindet. Und das ist halt eben dann für die internationale Gemeinschaft schwierig.
Und wären Sanktionen ein Hebel, um mehr Druck zu machen?
Ja, das wäre auf jeden Fall eines der wichtigen Hilfsmittel, um den Konflikt einzugrenzen. Man muss aber auch auf die Nachbarstaaten gucken, also Tschad, Zentralafrikanische Republik, Ägypten, die natürlich auch große Fluchtbewegungen haben, aber eben zum Teil auch eine Rolle in dem Konflikt spielen. Und dort muss halt eben auch Unterstützung für die Geflüchteten stattfinden und gleichzeitig eben auch Sanktionen gegen Parteien, die in die Kriegsgeschehen eingreifen.
Steffen Krüger war das, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ägypten, das auch für den Sudan zuständig ist. Und wir hören jetzt eine weitere Expertin zu Sudan-Fragen, Hagar Ali, Forscherin am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien GIGA in Hamburg.
Und sie ist im MDR gefragt worden, woher diese unfassbare Brutalität gegen die unschuldige Zivilbevölkerung kommt. Mittlerweile gibt es ja Hunderttausende Tote und Millionen Flüchtlinge.
Das hat vor allem, wenn wir uns die Kämpfe in Darfur anschauen, viel mit der Verteilung von gesellschaftlichen Gruppen zu tun. Im Khartoum herum hat man vor allem die arabischstämmige Mehrheit des Landes konzentriert, wohingegen die afrikanischstämmigen Minderheiten in Darfur verteilt sind. Und solche Brutalitäten schaukeln sich immer dann hoch, wenn natürliche Ressourcen auch da konzentriert sind, wo man diese Minderheiten findet. Und das andere ist natürlich, dass wir hier auch eine Wiederholung der Geschichte sehen von vor 20 Jahren, wo der erste Genozid in Darfur noch gar nicht aufgearbeitet wurde. Das heißt, die Akteure, die diese Gräueltaten verrichten, die haben absolute Gewissheit darüber, dass es überhaupt gar keine Konsequenzen gibt für dieses Handeln.
Rund 12.000 Menschen aus dem Sudan leben hier bei uns in Norddeutschland, knapp die Hälfte davon in Niedersachsen, einige hundert auch in Hamburg. Wie blicken Sie auf die Lage in Ihrer Heimat?
Ja, genau dieser Frage ist unsere NDR-Inforeporterin Katrin Erdmann nachgegangen. Sie hat mit einigen Sudanesen im Norden gesprochen.
Omar Abaka, Inhaber des sudanesischen Bistros Ibras in Hamburg, und sein Freund Imad Saleh gucken sich ein Video aus der Stadt Al-Fashir an. Es ist ein Dankeschön für Spendengelder aus Deutschland. Das Video entstand kurz bevor die Stadt von der paramilitärischen Miliz RSF abgeriegelt wurde.
Leider 3 Tage später ist dieser Massaker. Und ich weiß nicht, was ist mit den Leuten jetzt passiert. Das ist wirklich sehr traurig.
Auch sein Freund Imad berichtet.
Gerade ist es kein Kontakt jetzt in dem Moment jetzt. Aber bis vor ein paar Tagen, ja, habe ich Kontakt.
Omar scrollt weiter durch Nachrichten aus dem Sudan und zeigt unzählige Fotos von Kindern. In ihren knochigen Händen halten sie Fladenbrot. Die Kleidung hängt an ihren ausgemergelten Körpern. Die Köpfe wirken riesig.
Wenn ich das sehe, ich fühle mich so mit Tränen im Augen, wie die Kinder das Essen bekommen und die waren sehr froh.
Omar kocht nicht nur in seinem Restaurant sudanesische Spezialitäten, sondern einmal im Monat auch in einem anderen Café, um Spenden zu sammeln. Das Geld schicken Imad und er dann an eine der rund 700 Takayas. Das sind lokale Hilfskomitees.
Ich bin froh, dass solche Aktivisten noch im Sudan sind und machen sowas.
Dabei riskieren die Helfer oft selbst ihr Leben. Für ihr herausragendes Engagement erhalten die Takaya übrigens im Dezember den alternativen Nobelpreis. Unterstützt haben Omer und seine Freunde in Hamburg auch Menschen im Süden Sudans, in der Stadt Kadugli. Er ruft einen der Helfer dort an.
Nail Zerk. Hallo, Nail Samani. Akbarkum. Die sind immer noch umzingelt. Keiner darf rein oder raus. Das ist in Kadugli. Es ist relativ ruhig.
Anders als vor ein paar Tagen, als es einen Drohnenangriff auf ein Flüchtlingslager gegeben habe, berichtet der Helfer. Mit Omer verfolgen auch die beiden Söhne Carlos und Majid das Geschehen im Sudan, obwohl beide in Hamburg geboren und aufgewachsen sind. Die Studenten helfen im Geschäft mit.
Im Grunde genommen geht es einfach um Macht, Kraft über das Land ohne jegliche Beachtung der zivilen Bevölkerung. Ziemlich schade für jeden. Für die Bevölkerung vor allem, die nichts damit zu tun hat.
Das kann einen schon auf jeden Fall treffen, so, weil nicht nur, dass wir da Familie haben, sondern da sind ja auch andere Menschen, da sind kleinere Kinder, die sind halt alle davon betroffen, ohne dass sie sich aussuchen können.
Dass sich der Konflikt bald löst, glauben sie nicht.
Das Militär oder halt die Miliz, beide haben in der Vergangenheit gegen die zivile Bevölkerung geschossen, gemordet. Im Endeffekt geht es einfach nur um Macht, Ressourcen. Gewalt.
Hoffnung auf Frieden werde es erst wieder geben, wenn das letzte Stück Gold verkauft sei, glaubt Omas Freund Imad. Die internationale Gemeinschaft, auch Deutschland, müsste und könnte mehr Druck auf die Kriegsparteien ausüben. Doch keiner kümmere sich, sagt Omar.
Wir sind einfach vergessen. Vergessener Krieg.
Unser NDR-Info-Thema heute, der Bürgerkrieg im Sudan. Und jetzt richten wir den Blick in die Ukraine, auf die logistisch wichtige Stadt Pokrowsk im Osten.
Genau, seit mehr als einem Jahr versucht die russische Armee ja mittlerweile die Stadt einzunehmen. Viele Beobachter befürchten jetzt eine vollständige Einkesselung der ukrainischen Soldaten. Unsere Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth hat Eindrücke von der Front gesammelt.
Die russischen Truppen sind praktisch schon in der ganzen Stadt. Das sind kleine Gruppen, sie bewegen sich von Deckung zu Deckung und geraten gelegentlich in Feuergefechte mit uns. Sprachnachricht von der Front. Am späten Abend meldet sich der ukrainische Soldat mit dem Rufnamen Hus über WhatsApp. Er kämpft mit seiner Drohneneinheit in der nahezu umzingelten Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine. Die Situation ist sehr schwierig. Vielleicht wurde der Moment verpasst, Verstärkung zu uns zu senden. Sie ist jetzt unterwegs, aber ein großer Teil unserer Positionen und Soldaten könnte abgeschnitten werden. Das Wichtigste ist, dass die Verstärkung nicht zu spät kommt. Doch das könnte nun der Fall sein, meinen Beobachter. Seit mehr als einem Jahr versuchen die russischen Streitkräfte, das taktisch wichtige Pokrowsk einzunehmen. Nun droht den ukrainischen Soldaten die Einkesselung. Der Verlust der Stadt sei nur eine Frage der Zeit, meint der amerikanische Militäranalyst Rob Lee, der gerade aus der Region zurückgekehrt ist. Die Ukraine hat ein Personalproblem. Bei dieser Schlacht ist es am wichtigsten, wie sie endet. Wenn sich die Ukraine geordnet zurückzieht und keine allzu schweren Verluste erleidet, wäre die Niederlage insgesamt nicht allzu bedeutend. Aber wenn es Russland gelingt, eine bedeutende Anzahl ukrainischer Truppen einzukesseln, könnte das zu moralischen und weiteren Problemen führen. Russland könnte nach der Einnahme von Pokrowsk die Gelegenheit nutzen und weiter vorstoßen. Die Region westlich der Stadt ist geprägt von Feldern und nur dünn besiedelt. Verhältnismäßig große Geländegewinne wären möglich, fürchten Beobachter. Aber Priorität hat für Russlands Machthaber Putin die Besetzung des gesamten Donbass. Auch hier würde die Einnahme von Pokrowsk den russischen Truppen einen großen Vorteil verschaffen, meint Experte Rob Lee. Es ist einfacher, Infanterie zu konzentrieren. Sie können dort in den Kellern Schutz finden und sind viel besser versteckt. Außerdem ermöglichen hohe Gebäude den Einsatz von Antennen, was die Reichweite von Drohnen erheblich erhöht. So können sie in größerer Tiefe operieren. Die Logistik der ukrainischen Armee bei der Verteidigung des Donbass könnte erheblich unter Druck geraten. Offiziell betont die Ukraine, Pokrowsk weiter zu verteidigen. Doch die Lage für Soldat Hus und seine Kameraden vor Ort ist schwierig. Medizinische Versorgung für Verwundete gibt es kaum noch, berichtet Hus. Er und seine Kameraden harren weiter aus. Wer, wenn nicht wir, sagt der Soldat, die Stadt zu halten, sei wichtig für die Truppen im gesamten Osten der Ukraine.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.